ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Wie viel Sozialstaat brauchen wir? Der Streit ums Bürgergeld.
Das Bürgergeld wurde uns mal als der große Wurf in der Sozialpolitik verkauft. Vor allem natürlich von der SPD. Die hatte das vor 3 Jahren auch versprochen im Wahlkampf. Weg mit Hartz IV. Wenn wir an die Macht kommen, dann kommt auch das Bürgergeld. Das haben wir inzwischen seit etwa 1,5 Jahren. Seitdem ist auch schon wieder herumgeschraubt worden am Bürgergeld. Die Diskussionen darüber gehen weiter, sogar innerhalb der Bundesregierung, die das ganze Jahr beschlossen hat. Das Bürgergeld bleibt aber trotzdem ein Dauerthema in der Politik. Uli Höhmann aus dem hr-Info-Team fasst die Debatte darüber zusammen und er serviert uns auch die wichtigsten Argumente, zum Beispiel dieses hier.
Es ist ganz entscheidend, dass klar sein muss, dass der, der arbeitet, mehr hat als der, der nicht arbeitet.
Betont Bayerns Ministerpräsident Markus Söder gerne. Ein Grundprinzip des Bürgergelds und gleichzeitig einer der Hauptkritikpunkte. Vor allem CDU und CSU behaupten immer wieder, dass Menschen mit Bürgergeld manchmal genauso viel oder kaum weniger Geld im Monat hätten als Leute mit Arbeit.
Quatsch. Das ist wirklich vollständiger Quatsch.
Etwas differenzierter als der Bundeskanzler stellen es etliche Studien und Statistiken dar. Aber der Reihe nach. Der Plan der Ampelkoalition und vor allem der SPD war, mit dem Bürgergeld Hartz IV endgültig hinter sich zu lassen. Das alte Trauma der SPD seit Gerhard Schröder. Wertschätzender wollte man mit den Menschen umgehen. Sie sollten mehr gefördert werden, Teilhabe sollte im Vordergrund stehen und natürlich die Vermittlung zurück in einen Job. Zum 1. Januar 2023 war es dann soweit. Das Bürgergeld kommt. Wer bedürftig ist, kriegt als Single 502 Euro. Das sind 53 Euro mehr als bei Hartz IV. Wer bis zu 1000 Euro dazu verdient, darf davon 30 statt bisher nur 20% behalten. Beim Vermögen gibt es Freibeträge höher als bei Hartz IV, wenn auch nicht so hoch, wie die SPD es ursprünglich wollte. Da ist sie der Union im Vermittlungsausschuss entgegengekommen. Genauso bei den Sanktionen. Die SPD wollte gar keine mehr, aber CDU, CSU haben sich durchgesetzt, sonst hätten sie das Bürgergeld im Bundesrat blockiert. Am Ende fand das dann auch SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil gut so.
Es muss sein, dass es Mitwirkungspflichten gibt, die gibt es im Gesetz. Und dass es in Härtefällen auch Sanktionen gibt. Übrigens gibt es keine sanktionsfreie Zeit. Auch in den ersten 6 Monaten ist es so, dass die chronischen Terminverweigerer mit Leistungskürzungen zu tun haben.
Nach einem halben Jahr, im Sommer 2023, gibt's die ersten Anpassungen. Die Freibeträge werden erhöht, was man noch dazu verdienen darf. Das löst aber keine größere Debatte aus. Die kommt erst, als im vergangenen Herbst der Regierung auf einmal zig Milliarden im Haushalt fehlen. Außerdem liegen Jahre einer hohen Inflation hinter uns, weshalb längst beschlossen ist, das Bürgergeld zum 1. Januar 2024 zu erhöhen, um 12%. Weil aber der Mindestlohn weniger steigt, wird der Abstand zum Bürgergeld etwas kleiner. Und sofort ist der alte Vorwurf wieder da.
Weil man eben ohne Arbeit, wenn dann noch die Wohnkostenzuschüsse, Mietzuschüsse, Heizzuschüsse dazukommen, man im Zweifel genauso viel oder nicht viel weniger hat, als wenn man eine Arbeit aufnehme.
Nicht nur CDU-Politiker Jens Spahn behauptet das nach einem Jahr Bürgergeld. Es folgt eine regelrechte Flut an Beispielrechnungen, die belegen wollen, dass man mit Bürgergeld mehr haben kann als mit einem Job. ARD-Hauptstadtkorrespondent Jim Bob Nikschas gräbt sich tief ein in die Materie und kommt zu dem Ergebnis.
Diese Rechnungen, die wurden zum Teil auch aktiv widerlegt, weil das tatsächlich nicht zu halten war. Also da wurde auch schon öfter mal faul gespielt.
Im März diesen Jahres dann schlägt die CDU ein neues Modell vor. Wenn sie an die Regierung kommt, dann soll aus dem Bürgergeld die Grundsicherung werden, sagt Carsten Linnemann, Generalsekretär der CDU.
Wir werden ein gerechtes System schaffen, indem wir vor allen Dingen für die Menschen da sind, die Hilfe bedürfen. Und auf der anderen Seite werden Menschen, die arbeiten können, auch arbeiten gehen müssen, ansonsten entfallen Sozialleistungen.
Doch jemanden auf Dauer auf Null setzen geht nicht. Es gibt ein Existenzminimum. Weniger darf ein Mensch in Deutschland nicht bekommen, hat das Bundesverfassungsgericht schon vor etlichen Jahren festgestellt.
Dieses Bürgergeld oder besser gesagt der Vorgänger hieß ja mal Hartz IV. Würden viele bei der SPD am liebsten für immer vergessen. Der Begriff wurde ja Anfang der 2000er Jahre erfunden. Damals hatte SPD-Bundeskanzler Gerhard Schröder Großes vor in der Sozialpolitik mit der Agenda 2010. Dazu gehörte auch Hartz IV. Weniger Geld und Unterstützung vom Staat, dafür mehr Eigenverantwortung für Arbeitslose und für alle, die vorher Sozialhilfe bekommen haben. Dagegen gab es viele Proteste über Jahre hinweg. Auch deswegen hat die Ampelkoalition Hartz IV abgeschafft und daraus das neue Bürgergeld gemacht vor anderthalb Jahren. Aber jetzt wird wieder fast jeden Tag gestritten über das Bürgergeld. Woran das liegt, darüber habe ich mit Professor Stefan Sell gesprochen, Sozialwissenschaftler an der Hochschule Koblenz. Herr Professor Sell, egal ob bei Hartz IV oder dem Bürgergeld, warum gibt's beim Thema soziale Absicherung immer wieder so viel Streit?
Ich denke, dass es zwei Schneisen sind, die man hier im Auge behalten muss, die geschlagen werden von den Teilnehmern dieser Diskussionen. Plural, denn tatsächlich haben wir schon seit den 1990er Jahren immer wieder einen Auf und Ab dieser Diskussion, oft aufgehängt am Thema Leistungsmissbrauch, zu hohe Leistungen in der sozialen Absicherung. Und das geht dann wieder runter. Wir hatten die Diskussion, die wir in den vergangenen Monaten in Deutschland geführt haben, die hatten wir zum Beispiel 2018 fast genau so. Da ging es um die Höhe der Hartz-IV-Leistungen und die mangelnden Arbeitsanreize. Dahinter steckt einmal ein jeweils tagespolitischer Aspekt. Ganz konkret, man muss sich klar machen, wir geben über 50 Milliarden Euro im Jahr für die sogenannte Grundsicherung aus, also Bürgergeld mit den Unterkunftsleistungen und so weiter.
Was ja eine ganze Menge ist.
Das ist erstmal eine Menge Geld. Darunter sind allein über 15 Milliarden Mietkosten, die an die Vermieter natürlich dann letztendlich gehen. Mhm. Aber da geht es jetzt darum, vor dem Hintergrund der Haushaltsprobleme, kann man da irgendwo noch was abschneiden?
Dann lassen Sie uns mal beim Geld bleiben, bevor wir auf diesen zweiten Punkt kommen, weil natürlich der Betrag immer wieder genannt wird. Das Bürgergeld ist ja erhöht worden von 502 Euro auf 563 Euro zum Beginn dieses Jahres. Und da haben doch manche den Eindruck bekommen, da lohnt es sich vielleicht gar nicht mehr, überhaupt noch arbeiten zu gehen. Also ist der Abstand zu einem normalen oder niedrigen Lohn da überhaupt noch groß genug?
Die Antwort lautet nämlich einfach gesagt, wenn Sie einer Erwerbsarbeit nachgehen, haben Sie immer mehr Geld, als wenn Sie nur Hartz IV oder Neudeutsch Bürgergeld beziehen. Und jetzt kommt das Aber. Der von Ihnen schon angesprochene Abstand zwischen dem, was man, wenn man nur Bürgergeld bekommen würde, und dem, was ich dann etwas mehr habe, wenn ich einer Erwerbsarbeit nachgehe, dieser Abstand ist in bestimmten Fallkonstellationen, sehr überschaubar niedrig. Mhm. Und dann wird argumentiert, dass sozusagen dadurch der Anreiz eben nach unten gedrückt wird.
Es gibt ja noch einen anderen Aspekt bei dem Bürgergeld. Die Idee war es ja oder ist es ja immer, die Leute möglichst schnell wieder in Arbeit zu bringen. Das sollte mit dem Bürgergeld eben auch viel besser passieren als damals bei Hartz IV. Es gibt aber eine Studie des Arbeitsmarktforschers Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Das haben wir heute Morgen auch hier in HR Info. Das zeigt eben, dass das nicht so funktioniert. Trägt das nicht auch dazu bei, dass das Bürgergeld nicht so akzeptiert wird, wenn die Leute halt doch nicht wieder schnell in den Job kommen?
Ja, aber auch hier muss ich ein bisschen Wasser in den Wein gießen und sagen, Vorsicht bei der selektiven Interpretation von Studien. Die Studie vom Kollegen Enzo Weber hat, da ging es konkret auch um die Wirkung von Sanktionen, beziehungsweise wir hatten ja mal eine Zeit, wo Sanktionen quasi auf null runtergefahren wurden. Also die Wirkung von Sanktionen, die sind im Sinne, dass die Leute dann überhaupt eine Arbeit aufnehmen oder eben nicht, die ist tatsächlich mit seiner Studie belegt worden. Wenn man jetzt aber genau reinschaut in die Studie, werden Sie sehen, dass die abnehmende Wahrscheinlichkeit, die er da herausgefunden hat, dass die Leute in Arbeit übergehen, zwar auch auf die Nicht-Sanktionen zurückzuführen war, aber einen viel größeren Anteil hatte die damalige Arbeitsmarktlage, dass also gar nicht so viel Arbeitskräfte nachgefragt wurden. Das muss man natürlich auch berücksichtigen.
Wir merken schon, dass das ein komplexes Thema ist. Klar, bei der sozialen Absicherung, da scheiden sich häufig die Geister. Müssen wir uns also wahrscheinlich doch damit abfinden, dass wir bei der politischen Diskussion nie so eine Situation haben werden, dass alle sagen, okay, dieser Satz, diese Höhe des Bürgergeldes, die ist jetzt wirklich sozial gerecht.
Auf alle Fälle.
Und das ist schade jetzt, eigentlich.
Ja, aber jetzt komme ich noch zu der zweiten Dimension, warum diese Diskussion uns immer wieder auf die Füße oder vor die Füße fällt. Und das ist, hier wird gespielt, ich betone wirklich auch bewusst gespielt, mit Gerechtigkeitsgefühlen der Menschen, die als verletzt dann dargestellt werden in den Medien. Aber die Gefahr, und das sehen wir jetzt auch, die Gefahr ist, dass wir den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen. Denn die Gruppe der 5,8 Millionen Menschen, die im Bürgergeldbezug leben, davon über 1,5 Millionen Kinder, ist äußerst heterogen. Wir haben Hunderttausende Alleinerziehende, vor allem Mütter, alleinerziehende Mütter, die sehr wohl arbeiten. Wir haben Tausende von pflegenden Angehörigen, die so bedürftig sind, dass sie aufstockend Bürgergeld bekommen. Also was ich damit sage, will, ist, dass wir aufpassen müssen, dass wir durch diese Diskussion, bei allem Ärger, den ich selber habe über Leistungsmissbrauch, den es definitiv gibt in diesem System, aber dass wir sozusagen nicht alle in diesem großen Kollektiv von 5,8 Millionen Menschen quasi in Kollektivhaft nehmen für einige wenige, die das System missbrauchen.
Sagt der Sozialwissenschaftler Professor Stefan Sell von der Hochschule Koblenz. Wir haben über den schier endlosen Streit über das Bürgergeld gesprochen.
HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
Das Bürgergeld an sich hat es auch nicht leicht. Ständig wird dran rumkritisiert nach dem Motto, es ist viel zu hoch, da lohnt es sich gar nicht arbeiten zu gehen und überhaupt, die Sanktionen, wenn jemand keine Arbeit annimmt, sind doch viel zu lasch. Das sind so die gängigen Argumente, die kommen nicht nur von der Opposition, sondern auch von einigen aus der FDP oder der SPD. Und auch so mancher Arbeitnehmer fragt sich, ob das Bürgergeld in der aktuellen Form denn gerecht ist und ob jemand am Ende damit mehr Geld auf dem Konto hat, als wenn er oder sie arbeiten geht. Dabei ist es gerade mal anderthalb Jahre her, dass alle Parteien der Ampelkoalition und auch die Union Ja gesagt haben zum Bürgergeld. Ob an der Kritik etwas dran ist, darüber habe ich mit Professor Enzo Weber gesprochen. Er ist Arbeitsmarktforscher am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, kurz IAB. Herr Professor Weber, das Bürgergeld sollte ja Hartz IV ablösen und auch das schlechte Image, das Hartz IV hatte. Das mit dem Image funktioniert aber nicht so richtig. Woran liegt das denn?
Also bisher ist der Erfolg leider nicht so richtig eingetreten. Was man feststellen kann, ist, dass die Jobaufnahmen leider doch ein deutliches Stück zurückgegangen sind. Und das, was eigentlich erreicht werden sollte, nämlich mehr Qualifizierung, wirklich mehr nachhaltige Beschäftigung, dass das bisher eben noch nicht erreicht werden konnte. Das heißt, es ist absolut sinnvoll, das System jetzt wieder ein Stück weit verbindlicher zu machen, damit wir wieder mehr Jobaufnahmen bekommen. Das heißt aber nicht, dass wir deswegen jetzt die eigentliche Idee des Bürgergelds zurückdrehen sollten, nämlich mehr Kooperation, mehr in Richtung Qualifizierung und berufliche Entwicklung. Da müssen wir sogar im Gegenteil bei der Bürgergeldidee noch nachlegen, damit das endlich mal richtig greift.
Aber lassen Sie mich nur mal bei dem Begriff bleiben, den Sie gerade genannt haben. Das klingt ein bisschen so, als ob Sie auch dafür argumentieren, die Sanktionen wieder hochzufahren. Also ich sage jetzt mal böse, die Bestrafung für die Leute, die am Ende Bürgergeld haben wollen.
Nun, Sanktionen nach wissenschaftlichen Ergebnissen, die führen schon dazu, dass man mehr Jobaufnahmen bekommt. Und das tun sie, wenn tatsächlich sanktioniert wird. Das tun sie aber auch schon im Vorhinein, weil Menschen dann nämlich ihr Verhalten anpassen, eben gerade damit sie dann nicht sanktioniert werden. Aber man muss das richtige Maß finden. Man darf es nicht überziehen. Wenn man da nämlich zu viel sanktioniert und zu hart sanktioniert, dann drückt man Menschen auch wieder in wenig nachhaltige Jobs oder dann ziehen sie sich vielleicht auch ganz vom Arbeitsmarkt zurück, weil sie sich, wie Sie gesagt haben, bestraft fühlen. Also da das richtige Maß, das ist ganz wichtig.
Sie haben ja in Ihrer Untersuchung auch gezeigt, dass die Aufnahme eines Jobs jetzt beim Bürgergeld sogar schlechter funktioniert oder weniger häufig als bei Hartz IV damals. Wie kann das denn sein?
Ja, mit der Bürgergeldreform, da kamen schon etliche Erleichterungen. Also da wurden die Bürgergeldsätze erhöht, da wurden die Sanktionen runtergefahren. Es gab eine Karenzzeit bei Wohnung und Vermögen und anderes mehr. Und mit diesen Erleichterungen, da sinkt auch der Druck zur Arbeitsaufnahme. Das ist ganz naturgemäß. Ein Stück weit war das vielleicht auch gewollt, um stärker wirklich in eine nachhaltige berufliche Entwicklung zu kommen. Aber im Moment sind die Chancen, die Jobchancen so niedrig, dass uns die Arbeitslosigkeit irgendwann verfestigt. Und dann wird es immer schwerer, wenn die Menschen lange da nicht rauskommen. Das heißt, wir müssen wieder stärkere Jobaufnahmen mit einer guten Qualität von Jobs und mit Qualifizierung zusammenbringen. Das ist die eigentliche Herausforderung. Also nicht den Hebel jetzt unbedingt wieder total nach rechts legen oder total nach links legen, sondern nach vorne. Also wir brauchen stärkere Anstrengungen.
Aber ist nicht genau das Problem, dass die Leute, die vielleicht auch arbeiten wollen und sogar aktiv sich bemühen, am Ende eben nicht einen Job finden, wo sie A, von der Qualifikation hinpassen und wo sie B, dann auch genügend Geld verdienen, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten?
Die finanziellen Anreize, die müssen in der Tat noch besser werden. Und das liegt gar nicht an der Bürgergeldreform, sondern das war vorher unter Hartz IV auch ein Problem.
Was meinen Sie mit finanziellen Anreizen?
Stellen Sie sich vor, Sie verdienen vielleicht 1.000 Euro, das reicht nicht zum Leben. Sie stocken auf mit Bürgergeld und dann gehen Sie von 1.000 auf 2.000 Euro. Nun, ab 1.200 Euro wird Ihnen der Verdienst, den Sie zusätzlich haben, komplett auf das Bürgergeld angerechnet. Also auf gut Deutsch, 1 Euro mehr verdienen heißt 1 Euro weniger Bürgergeld und damit 0 Euro zusätzlich in der Tasche. Also da brauchen wir wirklich einen besseren Selbstbehalt. So durchgängig 30% sind möglich. Und es kommt ja jetzt die Anschubfinanzierung, die ich vorgeschlagen hatte, damit man, wenn Langzeitarbeitslose in Jobs kommen, im ersten Jahr wirklich nochmal einen zusätzlichen finanziellen Schub hat, um was in Bewegung zu bringen.
Es wird immer viel über die Höhe des Bürgergeldes geredet. Glauben Sie, es ist möglich, einen Betrag zu finden, der von allen akzeptiert wird, der auch als gerecht wahrgenommen wird und nicht als staatlich verordnete Armut?
Ich finde, die Höhe des Bürgergelds, das ist gar nicht das Problem. Also die Höhe des Bürgergelds muss das Existenzminimum gewährleisten. Das muss auch unbedingt unser Anspruch sein. Und das wird an sich auch transparent berechnet. Das verlangt auch das Bundesverfassungsgericht. Mhm. Die Krux liegt ein bisschen in der Anpassung, wenn die Inflation hoch ist. Da haben wir jetzt nämlich einen Mechanismus, der führt dazu, dass kurzfristig sehr stark dann das Bürgergeld wegen der Inflation erhöht wird, wo dann die Löhne gar nicht mitkommen. Und das führt zu einem Ungerechtigkeitsempfinden. Dann im nächsten Jahr, da wird das wieder abgeschmolzen, da wird es beim Bürgergeld wahrscheinlich eine Nullrunde geben. Und das ist so ein Hin und Her, das macht die Tür auf für unnötige Diskussionen. Deshalb sage ich, wir brauchen da einen Anpassungsmechanismus, der zeitnah an die Inflation anpasst, um auch die Kaufkraft zu gewährleisten, aber der nicht so ein Hin und Her produziert, sondern das kontinuierlich macht.
Bürgergeld. Das klingt schon mal positiv, nicht so hart und gnadenlos wie Hartz IV. Gibt es seit etwa 1,5 Jahren hier in Deutschland. Mindestens genauso lange ist es aber umstritten. Die einen sagen, das neue Bürgergeld sorgt endlich für ein menschenwürdiges Existenzminimum. Und zwar bei allen, die ihren Lebensunterhalt nicht mehr bestreiten können aus eigenem Einkommen oder Vermögen. Die anderen argumentieren, das Bürgergeld sei viel zu hoch. Wenn dann noch der Zuschuss zur Miete hinzukommt, dann stünden die Bezieher von Bürgergeld häufig besser da als die Leute, die einen Job haben und Vollzeit arbeiten. In der Bundesregierung rumort es deswegen auch. Die FDP will das Bürgergeld kürzen. Die SPD will das nicht. Das ist jetzt die politische Debatte. Dabei hilft ja immer ein Blick ins echte Leben. Alexander Schmidt aus unserer Wirtschaftsredaktion zeigt an einem Beispiel aus Hessen, wie der Alltag für die Betroffenen mit Bürgergeld aussieht.
Oliver Habusch ist Ende 50, alleinerziehender Vater und lebt mit seiner 14-jährigen Tochter in Kassel. Vor 6,5 Jahren ist er krank geworden, kann nicht mehr arbeiten. Beide erhalten Bürgergeld.
Wir müssen irgendwie immer genau gucken, irgendwie was für den Monat zur Verfügung steht an Geld. Und wenn mal eine unvorhergesehene Ausgabe kommt, dann wird es meistens immer ziemlich eng.
Knapp 700 Euro Bürgergeld bekommen die beiden im Monat.
Wir recyceln ganz viel. Wir gucken zum Beispiel, dass wir irgendwie Secondhand-Klamotten kaufen statt neue Sachen. Und fahren viel mit dem Fahrrad, also dadurch können wir natürlich auch viel Kosten sparen. Also es ist sozusagen an allen möglichen Ecken und Enden versuchen wir irgendwie einzusparen, soweit es geht.
Gearbeitet habe er immer gerne, sagt Oliver Harbusch, bis die Gesundheit nicht mehr mitgespielt hat und er auf die Unterstützung angewiesen war.
Es fühlt sich nicht gut an, weil es natürlich auch gerade so in der öffentlichen Diskussion immer wieder auch mal so, ich sag mal so in die Richtung, man ist so ein Schmarotzer in der Gesellschaft, wenn man irgendwie Bürgergeld bezieht, was aber so nicht stimmt. Also wenn man krank ist und Bürgergeld bezieht, dann bleibt im Grunde genommen eigentlich gar nichts anderes übrig.
Das sieht auch Frank Martin so. Er ist der Chef der Regionaldirektion Hessen der Bundesagentur für Arbeit.
Das ist die letzte Auffangmöglichkeit für Menschen, die nichts verdienen und auch keine anderen Hilfen bekommen. Das heißt, wenn man diesen Anspruch nicht in Anspruch nimmt, bekommt man von nirgendwo anders Hilfe.
Gut 420.000 Menschen in Hessen erhalten Bürgergeld. Knapp ein Drittel davon könnte arbeiten, fast zwei Drittel nicht. Was wissen wir über die Bürgergeldempfänger?
Das ist nicht, wie man oft denkt, jetzt nur der Erwachsene im erwerbsfähigen Alter, sondern es gibt ja auch Zuschläge für die Bedarfsgemeinschaften, beispielsweise für Kinder, auch die fallen darunter. Darunter kann auch jemand fallen, der in einer Weiterbildungsmaßnahme ist. Darunter kann jemand fallen, der wenig verdient, aber tatsächlich arbeitet. Also das ist ein breites Spektrum.
Es sei ein Querschnitt der Gesellschaft, sagt Frank Martin von der Arbeitsagentur. Nur die wenigsten dieser Menschen verweigerten sich, seien nicht bereit, etwa zu vereinbarten Terminen zu erscheinen oder zu arbeiten. Nur rund 13.000 Menschen in Hessen seien das, also 3% der Bürgergeldempfänger. Oliver Harbusch aus Kassel kennt die politische Diskussion und die Forderung, weniger an die Betroffenen auszuzahlen. Was sagt er diesen Politikern?
Den würde ich es wirklich mal ans Herz legen, das mal auszuprobieren, wirklich auch in einem Bürgergeldbezug zu sein, also wirklich auch mit keinen Ersparnissen, die man noch im Hintergrund hat. Also wenn man wirklich nur auf das Bürgergeld drauf angewiesen ist und keine andere Möglichkeit hat, sonst an Geld zu kommen, dann ist das keine schöne Situation. Also das ist nichts, wo man wirklich sich wohlfühlen kann mit.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.